kommt nochmal dazu, nicht? Und das hat man ja auch dann selber schon mitgekriegt bei anderen, wenn man da größer geworden ist. Das gehört hinein. Ich fand das überhaupt als ein ziemliches Problem, also für die Kindererziehung. Wie bringe ich also dem kleinen Kind bei, dass es diese Vertrauensseligkeit, mit der es beginnt, nicht aufrechterhalten kann? Ohne jetzt auf der anderen Seite dahin zu geraten, entweder jetzt im Blick zu den Eltern, bloß nochmal so in der vorpubertären oder pubertären Trotzhaltung oder Antihaltung zu bleiben oder im Blick auf andere Leute bloß voller Misstrauen zu sein, dass man jeden netten Menschen gleich für einen potenziellen Kinderschänder hält. Das darf ja auch nicht rauskommen in der Erziehung. Also wie vermittle ich den Leuten diese Urerfahrung erstmal der Geborgenheit und des Aufgenommenseins und der Selbstverständlichkeit, das eben zu öffnen auf eine realistische Position, aber doch auch wieder nicht so weit, dass man jetzt bloß sagt, na, da ist nichts dran.
Hm. Also das heißt, diese eine Erfahrung, die machen Menschen, wenn sie jemanden begegnen, der ihre Zuneigung erwidert, ist zunächst einmal dieses Gefühl, ich bin gut, so wie ich bin.
So ist es. Ich bin gut und ich, das heißt, das bleibt ja schon immer deswegen ein bisschen stecken, meine ich, und ist deswegen gar nicht so schlimm, dass das so alleine bleibt, weil ich zunächst mal doch, denke ich, mehr fasziniert bin von dem anderen Menschen und eher so das Gefühl habe, dass ich dem nicht genüge und nicht reiche, dass ich das eigentlich gar nicht so richtig verdiene. Also wenn man guckt, wenn man das Hohelied eben zum Beispiel nimmt, wo dann davon die Rede ist, der andere ist ein Prinz oder der Mann sagt das anders, also die Rose unter den Dornen oder so. Man ist einfach schlechterdings hingerissen. Denken Sie an so, wenn Sie nehmen diese Sache, ja, das West Side Story, ne? wenn der Junge die Maria kennenlernt, und diese lange Arie, Maria, Maria und der Name oder so. Nicht? Also man ist einfach weg, wie das die Sprache auch sagt. Und denkt sich ja, kann ich das überhaupt, kann das gehen? Das alles heute wiederum nochmal auch wieder etwas abgebrühter erscheint, das räume ich jetzt frank und frei ein. Und dann sage ich ganz ungeniert auch, dass mir da die jungen Leute heute eher auch ein bisschen leid tun. Hm. Weil die durch diese frühe Sexualisierung und diese ganzen Geschichten schon alle möglichen Enttäuschungen und Probierungen hinter sich haben, um von dort her oft so einen merkwürdig abgebrühten und distanzierten Eindruck machen. Ich habe neulich nochmal, war ich mit einer Gruppe von Schülern da zu einer philosophischen Woche und habe die einfach erinnert an die Antike noch. Ich meine die attischen Nächte, das ist eine heidnische Sammlung von Erzählungen aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Also es sind keine Christen, aber es ist eben schon in unserer Zeitzählung, wo dann geschildert wird, dass jemand für eine Nacht mit der Kleopatra gern bereit ist, am nächsten Tag also zu sterben. Vielleicht würde das heute noch jemand tun? Also das ist hier jetzt gar nicht groß aufgeladen mit irgendwas. Oder wenn man guckt in den Märchen, also erstmal wenn man schon ins Alte, man kann ja ins Alte Testament gucken, das ist gar kein Märchen. Also dass da der Jakob da für seine Rahel nach 7 Jahren nochmal 7 Jahre dient, um sie zu bekommen. Das muss man sich überlegen, was das heißt. Also diese Schritte, die einfach dort da waren, und so ist das in den Märchen noch, was tun also da die Prinzen, die müssen irgendwelche Drachen erschlagen oder sonst wieder her und hinterher die Drachenzungen aus dem Taschentuch wickeln, um da würdig zu sein. Also wo man das Gefühl hat, eigentlich muss man zeigen, dass man dieser Berufung wert ist.
Das darf nicht so billig sein.
Nicht? Und das versuche ich auch also jungen Leuten zu sagen heute, vor allen Dingen den Mädchen muss man das sagen, weil die ein bisschen anders gebaut sind als die Jungs, was man denen wieder klar machen muss, dass die eben tatsächlich hier was entzünden oder aufmachen, was sie gar nicht so richtig mitkriegen und wissen. Und dass von dort her hier Erwartungen und Belastungen da sind, die man eigentlich berücksichtigen müsste.
Das heißt, das ist das eine, wo wir jetzt versuchen herauszufinden, wie kann Ehe als Berufung verstanden werden. Da ist zunächst mal der erste Schritt, haben Sie gesagt, das, was jeder vielleicht, wenn er nicht zu sehr schon abgebrüht ist, noch nachempfinden kann, ist die Begeisterung, die Faszination von dem anderen und dieses Staunen darüber, dass ich dem anderen wert bin.
So ist es, dass es sowas gibt, dass der mich beachtet, mich aufnimmt. Ich sage das auch, wenn ich so bei Eheleuten zu reden habe oder so. Nur mal denken Sie mal daran, wie das damals war. Wie hat man gewartet? Ruft er an? Ruft sie an? Geht das überhaupt weiter? Oder wie ist das? So all die Geschichten? Oder ist man nicht einfach abgestrichen oder so ähnlich? Nicht? Dass das erstmal hinkommt, und das wollte ich nicht überschlagen, gerade nachdem auch, wie Sie begonnen haben, wenn man sagt, wenn es heute immer bloß um die Probleme geht und alles und wie das auseinandergeht und wie es dann weitergeht. Zuerst doch mal die Erinnerung daran, was dort war. Und gerade wenn auch Ehen scheitern, versuche ich immer den Leuten dann auch zu sagen, bitte vergesst nicht diesen Zauber des Anfangs. Sagt nicht, der oder die war schon von Anfang an überhaupt was Grässliches und was Schreckliches. Sondern denkt doch mal dran, was damals war. Allein schon im Blick darauf, dass man dann vielleicht auch humaner und menschlicher auseinandergehen kann.
Jetzt heißt der Titel der Sendung Gerufen zu ihr, ist hinter diesem, ja, wir haben ja begeistert sein als Ausdruck, steckt ja auch etwas von Geist dahinter, oder von dem fasziniert sein, erfreut sein, steckt da schon etwas von einem Ruf irgendwo?
Dass das schon drin steckt. Wenn jemand dafür einen Sinn hat und das bekommt, ist er ja auch dankbar dafür, dass er das bemerkt oder feststellt und ist da glücklich drüber. Aber tatsächlich ist es nur der erste Schritt, den wollte ich nur nicht überschlagen. Der weitere, gerade mehr als Philosoph, liegt natürlich schon an dem, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben, mit dem Kant, dass ich den Menschen zugleich zu respektieren habe. Also zu dem ersten nochmal darf ich vielleicht doch noch einen Gedanken einschieben, also mit dem Entzücktsein. Wir reden ja hier jetzt unter Christen, dass ich sage, ich will also jetzt dem anderen eigentlich also dankbar sein, dass er sich da um mich kümmert. Und dann sagt er, ja, der oder die, ja, ich wollte mich gerade bei dir bedanken. Und wo geht man jetzt hin mit seinen Blumen? Und da habe ich den Studenten immer gesagt, wenn es die Göttin Venus nicht gibt, muss man die ja beinahe erfinden, weil man ja irgendwo seine Dankbarkeit loswerden muss. Und da hat mich ein Aphorismus von dem Canetti, Elias Canetti, diesem Nobelpreisträger und deutlichen Atheisten, also sehr getroffen, wo er schreibt, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit.
Also nicht für die Klage und nicht für die Vorwürfe, sondern für die Dankbarkeit.
Nein, die Dankbarkeit, dass er keine Adresse für seine Dankbarkeit hat. Und das finde ich eine tolle Sache. Und deswegen hat dann zum Beispiel so jemand wie Bernhard Welte, also dieser Philosoph und Theologe in Freiburg, gesagt, die Liebenden sind von Natur aus fromm. Wenn die wirklich lieben sind, sind sie dankbar und behutsam und liebevoll. Und zwar nicht zueinander bloß, sondern auch überhaupt. Die treten dann keine Schnecken tot oder so. Man ist einfach dann behutsamer und von dir, deswegen heißt es ja so, everybody loves a lover. Ich meine, zwischendurch gehen die einem schon auf die Nerven, wenn die unentwegt von nichts anderem erzählen können als von ihrer Prinzessin da. Aber dass sie im Ganzen also jetzt wirklich so also ansprechbar sind, das ist ja das Tolle bei der Verliebtheit erst einmal, dass man da wirklich den anderen auf Händen trägt und selber auf Wolken geht. Das finde ich also wirklich eine tolle Geschichte. Aber das hält ja nicht einfach so durch fürs Ganze. Und deswegen ist jetzt im zweiten Schritt tatsächlich zu reden davon, dass der Mensch zu respektieren ist, dass er als Endzweck, als Ziel zu nehmen ist, dass ihm Achtung gebührt und dass das hier nochmal ganz wesentlich auch hineingehört. Und das finde ich, dass das gerade so im Zueinander, auch in der Nähe, auch im Fortgang der Ehe, in der Gefahr ist, verloren zu gehen. Denn man kann sich ja fragen, mit wem gehen wir eigentlich am ruppigsten um? Eigentlich mit den Menschen, von denen wir behaupten, wir lieben sie. Wir sind doch eigentlich höflicher und netter in der Regel zu anderen Leuten.
Woher wissen wir das, dass der andere diese Achtung als Selbstzweck verdient?
So ist es. Da muss man jetzt gucken, wie kommt das raus. Der Kant macht das ja zunächst mal ganz ohne Gott. Der sagt, weil jeder Mensch vom kategorischen Imperativ getroffen ist, also von der Verpflichtung, unbedingt sein seinem Gewissen zu folgen und da sich ganz zu engagieren, dass er hier unbedingt verpflichtet ist, hat er Anteil an dieser Unbedingtheit. Und ich habe deswegen den anderen zu respektieren und zu achten. Das ist das, was auch der erste Paragraph unseres Grundgesetzes sagt, die Würde der Person.